Also zur Sache, frei statt Staat, Logik und Verfassung der Privatrechtsgesellschaft. Lieber verehrter Herr Model, sehr herzlichen Dank für die Einladung heute hier zum geistigen Leben in diesem wunderschönen Modelhof und vielleicht in der libertären Kultur überhaupt ein wenig beitragen zu dürfen. Liebe Gäste, Sie haben schon an der Art der Formulierung des heutigen Themas selbstverständlich die Nähe zu Hans-Hermann Hoppe erkannt. Vieles, was ich Ihnen heute darstellen möchte, systematisch darstellen möchte, beruht auf den Arbeit von Professor Hoppe, der hier vor anderthalb Jahren, ich war leider nicht dabei, seinen vielbeachteten Eröffnungsvortrag gehalten hat, Privatrechtsgesellschaft statt Staat. Natürlich, wie bereits gesagt, steht im Hintergrund eine breite Auseinandersetzung mit der Österreich-Schule überhaupt, mit dem Klassiker Ludwig von Mises, der übrigens hier in der Schweiz, genau in Genf, sein umfangreichstes und ich denke auch wesentlichstes Werk geschrieben und veröffentlicht hat, die Nationalökonomie, war der Vorgänger von Human Action, dann später in den USA veröffentlicht. Er konnte genau einen Tag, bevor die Schergen von Herrn Adolf Hitler ihn in Wien verhaften wollten, gerade noch entkommen und hat dann die nächsten Jahre in Genf verbracht. Weiter steht natürlich dann der unmittelbare Schüler von Mises im Vordergrund, der Murray Rothbard, der Amerikaner Murray Rothbard, der dann der unmittelbare Lehrer und Mentor von Hans-Hermann Hoppe wurde. Unter dessen enthusiastischem Applaus hat Hoppe eine Begründung der Ethik aus dem a priori der Argumentation herausgefunden. Somit steht Hoppes erster akademischer Lehrer Jürgen Habermas, der Übervater der linksetatistischen 68er Generation und Begründer der Denkfigur des herrschaftsfreien Diskurses, in einem unterschwelligen Bruderzwistverhältnis zu einem seiner Lieblingsschüler Hoppe, der auf eben dieser Denkfigur aufbauend, auf diese Denkfigur des herrschaftsfreien Diskurses aufbauend, zum Exponenten und herausragenden Vertreter, Vordenker der Zivilrechtsgesellschaft geworden ist. Was ich Ihnen also heute Abend zumuten muss, ist eine ziemlich weit ausholende und systematische Zusammenfassung zahlreicher Aspekte, die in ihrer Komplexität erst, so meine ich, die Grundlage abgeben können für das, worauf das Ganze heute hier hinauslaufen soll. Denken wir uns einmal alles das weg, was uns an der gegenwärtigen gesellschaftlichen Welt stört, all die Steuern, die Unfreiheiten, Gängeleien, die Tabus, Vorschriften, die Bürokratie, die Denkverbote, die Manipulationen der Sprache, die Kriege gar, die Arroganz der Macht und die Ignoranz der Mächtigen. Versuchen wir uns an diesem Kristallisationspunkt, der eines neuen und vielleicht eher metaphysischen Staatsverständnisses, dem Daniel Model hier diesen wunderschönen Ausdruck verliehen hat, ein Bild der Gesellschaft vorzustellen, wie sie idealerweise sein sollte. Wie kann sie funktionieren? Wie kann sie sich vielleicht aus einer kleinen, überschaubaren, privat, persönlich überschaubaren Gemeinschaft von Menschen erwächst, sich dafür schützen, von außen, aber vor allem auch von innen heraus, ihre Herrschafts- und Staatsstrukturen anzunehmen, bis aus einer Aufbestimmung wie der amerikanischen Menschenrechtserklärung wieder ein aggressiver Überwachungs- und Drohnenstaat geworden sein wird, bis aus dem Einigvolk von Brüdern wieder eine EU-süchtige Politikerkaste hervorgeht mit rasant steigender Steuer- und Staatsquote. Weder im Entwurf einer positiven Utopie, einer staatsfrei verfassten Privatrechtsgesellschaft, noch auch in der zugrunde liegenden Kritik bestehender staatlich geprägter Gesellschaft geht es mir dabei um konkrete Geschichte, wie sie hier und da in Raum und Zeit wahr ist und vielleicht sein kann später, so wie auch die Motti der beiden Teile des heutigen Abends aus Nietzsches Zarathustra keinen konkreten Staat und kein konkretes Volk meinen, obwohl sie natürlich einen vermutlich nachvollziehbaren historischen Erfahrungshintergrund haben. Die Überlegungen handeln, wie in der österreichischen Schule üblich und bekannt, von idealtypischen und strukturellen Zusammenhängen, sind also ausgesprochen theoretischer Natur. Das heißt aber, dass Sie trotz aller Beschränktheit auf dieser theoretischen Dimension den Anspruch erheben, neben anderen, zum Beispiel anthropologischen, historischen, technischen und kulturellen, also insgesamt kontingenten Gegebenheiten, mehr oder weniger dominant zur Geltung zu kommen. Ich konnte unter diesem Aspekt den Stoff nicht enger begrenzen und musste ihn daher sehr dicht packen, zu dicht vielleicht für einen einzelnen Vortragsabend, ohne erläuternde Beispiele zuallermeist, damit die Sache hier zeitlich nicht ausufert. Ihnen werden aber zu zahlreichen Punkten Beispiele einfallen, die so schnell vielleicht nicht immer adäquat einzuordnen sind und Ihnen vielleicht oft ein Ja-Aber oder auch ein schlichtes Nein auf die Lippen legen wollen. Wer die zugrunde liegenden Schriften nicht kennt oder wesentliche Einwände hiergegen vorzubringen hat, wird vieles in der Luft hängend finden und als willkürlich oder nicht nachvollziehbar bewerten, während ein anderer, der in der entsprechenden libertären Denktradition zu Hause ist und diese Ansichten teilt, die weit ausholende Heranführung vielleicht als banal betrachten mag. Immerhin ist sie so ziemlich systematisch, was für die Entstehung und Absicherung meiner Überlegungen zur Verfassung der Privatrechtsgesellschaft wichtig war. Sie soll gerade nicht in der Luft hängen, sondern auf nachprüfbaren, nachdenkbaren, wenn auch unkonventionellen Fundamenten sicher ruhen. Der heutige Vortrag wird also in zwei Teilen sein. Der erste Teil behandelt die Themen Gemeinschaft, Gesellschaft, Herrschaft, Staat, Legitimität versus oder und Legitimität und Funktionalität und den Herrschaftszyklus. Im zweiten Teil werden wir reden über die friedliche Privatrechtsgesellschaft, über intellektuelle Trägheit, private Sicherheitsstruktur, über die Transformation und schließlich über das zentrale Anliegen, über die Kopffinanzwahl. Also zum ersten Teil: Der Mensch im Staat, ein Elendsbericht. Auf der Erde ist nichts Größeres als ich. Der ordnende Finger bin ich Gottes, also brüllt das Untier. Und nicht nur Langgeohrte und Kurzgeäugte sinken auf die Knie. Mein erster Punkt: Gemeinschaft ist hierarchisch strukturiert und konservativ. Gemeinschaft besteht zwischen Angehörigen einer persönlich überschaubaren Gruppe. Die Rede ist von bis zu 200 Mitgliedern, bei bestimmten Affenhorden können es wohl auch bis zu 800 sein. Dabei sind die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft in mindestens einem Merkmal weitgehend homogen, zum Beispiel Ethnie, Stamm, Interessen, Berufsfeld, Weltanschauung, religiöse Bindung, sexuelle Orientierung, was auch immer. Die urwüchsige Gemeinschaft war die typische und dominante Sozialstruktur in der Zeit der Jäger und Sammler, also der nicht produzierenden Nutzer natürlicher Ressourcen. Durch Können, Alter, Charakter, Charisma und dergleichen bilden sich dabei weitgehend stabile Hierarchien und Autoritäten aus. Erblich determinierte Faktoren wie insbesondere körperliche Stärke, Gesundheit, Intelligenz geben dabei die Basis ab für die Selektion von Eliten. Aufgrund der beschränkten Anzahl von Gemeinschaftsmitgliedern sind jedoch die Möglichkeiten der Arbeitsteilung recht begrenzt. Bei weitgehend stabiler Harmonie über die Ressourcenverteilung und weitgehender Homogenität, respektive auch hierarchischer Stabilität der Gemeinschaft, gibt es im Wesentlichen keine Konflikte über alternative Verwendung von knappen Gütern. Gegenüber fremden Gemeinschaften herrscht allerdings brutale Konkurrenz um natürliche Ressourcen. Diese wird über gewaltsame Aneignung und Verteidigung ausgetragen. Beim Übergang zur Sesshaftigkeit und zur Agrikultur und schon gar zum Handwerk kommt es zum Überschreiten der persönlich überschaubaren Größe der Gemeinschaft. An die Stelle der persönlichen Autorität treten mehr und mehr institutionelle Beziehungen. Mit wachsender Größe nimmt die Bekanntheit mit diesen Institutionen und mit ihren Vertretern ab. Die Institutionen entwickeln jetzt einen Herrschaftsanspruch, unabhängig vom Einverständnis der Gemeinschaftsmitglieder. Mit wachsender Entfernung und Disharmonie zwischen den Funktionsebenen Mitglied und Intuition entstehen Konflikte um alternative Ressourcenverwendung und also Privateigentum als Abgrenzung vom vermeintlichen Raub als Abgrenzung und vermeintlicher Raub vom öffentlichen Eigentum. Ein zweiter Punkt, Gesellschaft ist unstrukturiert, mit spontanen Tauschbeziehungen unter Fremden über Dritte in wechselnden Koalitionen. Privateigentum bedeutet exklusives Verfügungsrecht über eine Sache. Ein Tausch einer Sache gegen eine andere, die im Privateigentum einer anderen Person steht, findet nur dann statt, wenn es für beide Tauschpartner vorteilhaft ist, gemäß ihrer jeweiligen aktuellen Werteskala. Die Aufnahme friedlicher Tauschbeziehungen mit Fremden erhöht den Grad möglicher Arbeitsteilung und damit ermöglicht die zunehmende Spezialisierung. Kooperation und Spezialisierung erhöhen weiter die Produktivität. Tauschabwicklung über Dritte und ein Tauschmedium, also Geld, erhöhen die Produktivität weiter. Und diese Erhöhung über das Subsistenzniveau hinaus schafft die Möglichkeit der Gewinnakkumulation. Gewinne schaffen die Möglichkeit zur Produktion von immer mehr Kapitalgütern, die dann wiederum die technologischen Innovationen begünstigen. Und damit können Produkte nicht nur billiger und besser, sondern auch neuartig hergestellt werden. Die Vermarktung, der Marktmechanismus begünstigt die Vermarktung von Erfindungen und damit die Selektion erfolgreicher Erfinder und damit die evolutionäre Selektion von Intelligenz. Jeder Marktteilnehmer kann seine Wünsche am besten befriedigen, wenn er mit möglichst vielen anderen Marktteilnehmern tauschen kann. Die Behinderung von Tauschgelegenheiten durch natürliche und technische, wie natürlich auch durch politische Umstände, führt zur Verringerung des Grades der Zielerreichung jedes Marktteilnehmers. Dies gilt insbesondere für ein Schrumpfen der Marktgröße unter eine den jeweiligen Stand der Spezialisierung gewährende kritische Masse. Jeder Zwang zu einer anderen als der gewollten Tauschbeziehung verringert den Grad der Zielerreichung jedes Marktteilnehmers. Punkt 3. Herrschaft ist illegitim. Herrschaft heißt jede Handlung, die darauf abzielt, eine Handlung anderer zu erreichen, zu der eine freiwillige Zustimmung nicht vorliegt, weder eine explizite noch eine jederzeit negierbare implizite. Was heißt legitim? Abgesehen von der verwirrenden, weil verworrenen Wortgeschichte, die das Recht unwillkürlichen Ursprungs, das erkannt, interpretiert und angewendet sein will, nicht scharf unterscheidet vom willkürlich gemachten, eben gesetzten Recht, also dem Gesetz. Legitim im Sinne von ethisch vertretbar, eben gerechtfertigt und damit gerecht ist das und nur das, was erstens den Konflikt zwischen handelnden Menschen um knappe Güter gewaltlos, also rational zu lösen, ermöglicht, zweitens das Recht auf Leben bejaht und drittens für alle Menschen gleichermaßen gilt. Denn eine Unterteilung der Menschen in Herren und Sklaven, egal ob nach Herkunft, Kriegsglück oder Mehrheitsbeschluss, hat sicher jeweils seine eigene Moral, ethisch ist sie jedenfalls nicht. Der grundsätzlichen ethischen Ablehnung von Herrschaft, also dem Gegenentwurf einer legitimen und also herrschaftsfreien Gesellschaftsform, liegen wesentlich die folgenden Begriffe und Urteile zugrunde. Ressourcen in Form von körperlichen und geistigen Eigenschaften der menschlichen Körper und der Außenwelt sind knapp und ungleichmäßig verteilt. Rationale Wahlhandlung oder Zweckmitteldenken bedeutet Rationierung knapper Ressourcen zur Erreichung selbstgewählter Ziele. Sie verschwinden zunehmend im Dämmer. Können wir ein bisschen Licht machen? Wäre das okay? Sehr nett. Dass ich noch ahne, wo Sie sind. Dankeschön. Das unveräußerliche Selbsteigentum am eigenen Körper, an der eigenen Lebenszeit, am eigenen Willen. Also wir sind bei den Begriffen und Urteilen, die der Privatrechtsgesellschaft zugrunde liegen. Das unveräußerliche Selbsteigentum am eigenen Körper, an der eigenen Lebenszeit, am eigenen Willen. Auf dessen philosophische Fundierung kann ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen. Immerhin ist die intuitive Selbstevidenz des Selbsteigentums so stark, dass wir es für jetzt hilfsweise und trotz aller Vorbehalte gegen intuitive Evidenz dabei lassen wollen und können müssen. Meine Auffassung zur philosophischen Seite finden Sie auf meiner Website. Sie läuft im Wesentlichen auf die ethische Alternativlosigkeit, und die natürliche Gegebenheit der Eigenkontrolle hinaus. Weitere Grundbegriffe der legitimen Gesellschaft sind das veräußerliche Exklusiveigentum, die primäre Aneignung unbearbeitet vorgefundener Ressourcen durch den Erstentdecker, den Erstnutzer, respektive nach Lockes erste Bedingung durch den Erstbearbeiter. Der Vertrag als Konsens über den Übergang von Eigentumsverhältnissen, das heißt die Entstehung von Rechten. Das Recht als rationale Bekräftigung des Eigentumsverhältnisses gegenüber seinem Körper und den Produkten der primären Aneignung und Arbeit und dann vertraglich erworbenen Dingen. Die Willkür als Verletzung des Eigentums und natürlich die Freiheit als Handlungsmöglichkeit gemäß der inneren und äußeren Ressourcenknappheit, in Abwesenheit natürlich von willkürlichem Zwang und ohne Verletzung fremder Rechte. Punkt 4. Staat ist Herrschaft. Staat bedeutet territoriales Monopol der Rechtsprechung. Rechtsprechung unter der Bedingung des Monopols ist aber Rechtssetzung. Rechtssetzung bedeutet zum einen Steuerautonomie. Steuerautonomie bedeutet die im Prinzip vollständige Enteignung der gesamten wirtschaftlichen Leistung des Staatsangehörigen. Dabei bemisst sich der Anteil der tatsächlichen Enteignung nach Opportunitätsgesichtspunkten. Er findet seine Grenze letztlich erst an der Verweigerungsschwelle der Mehrheit. Das Anheben der Verweigerungsschwelle ist daher eine Kernaufgabe des staatlichen Erziehungs- und Informationswesens. Ich erinnere hier nochmals an den idealtypischen Charakter dieser Analyse. Sie beschreibt einen und in meinen Augen den wesentlichen, nicht kontingenten Aspekt des Gegenstandes und hebt daher den Anspruch, gesellschaftliche Wirklichkeit zwar keineswegs vollumfänglich, aber wesentlich richtig darzustellen. Rechtsetzung impliziert zweitens staatliche Handlungsautonomie. Handlungsautonomie bedeutet die im Prinzip wieder vollständige Kontrolle über die Wahl von Handlungsoptionen bezüglich des belassenen Resteigentums. Auch hier bemisst sich der Umfang der belassenen Handlungsoptionen wieder nach Opportunitätsgesichtspunkten. Er findet sein Minimum am Gestaltungsanspruch der Mehrheit. Die Erhöhung und Lenkung dieses Gestaltungsanspruchs ist daher eine weitere Kernaufgabe des staatlichen Erziehungs- und Informationswesens. Rechtsetzung bedeutet letztlich Generaleigentum an allen Staatsangehörigen. Generaleigentum bedeutet wiederum im Prinzip die vollständige Verfügung, vollständige Verfügungsrecht über Geburt, über Leben, über Gesundheit, über Tod, Aufenthaltsort und Tätigkeit aller Staatsangehörigen. Typische Ausprägungen des staatlichen oder kollektiven Generaleigentums sind insbesondere die Schulpflicht, fangen wir damit an. Dies entspricht im Zivilrecht der Freiheitsberaubung, dem Kidnapping und der Versklavung. Die Impfpflicht und die Massenzwangsmedikation, zum Beispiel mit Fluorid und Folsäure. Dies entspricht im Zivilrecht der Körperverletzung, als die jede ärztliche Maßnahme, da kenne ich mich aus, zu bewerten ist, die ohne wirksames Einverständnis erfolgt. Wirksam wird ein Einverständnis aber erst nach ausführlicher Information, Aufzeigen von Alternativen und einer ausreichend langen Bedenkzeit ohne Druck. Eine gravierende Ausprägung des staatlichen Generaleigentums an den Staatsbürgern ist natürlich auch die Wehrpflicht, die im Zivilrecht der Freiheitsberaubung, dem Kidnapping und der Versklavung entspricht. Weiter selbstverständlich die allen ärgerliche Steuerpflicht, die im Zivilrecht dem Raub entspricht, wie wir gerade schon diskutiert haben. Und die Sozialpflicht entspricht der Aufhebung der Vertragsfreiheit. Wohl mit am entscheidendsten oder einschneidendsten ist die recht harmlos daherkommende Annahmepflicht für staatliches Monopolgeld. Sie entspricht dem Zivilrecht der Aufhebung der Vertragsfreiheit und wiederum dem Raub. Das Ausmaß der tatsächlich ausgeübten Verfügung im Rahmen des staatlichen Generaleigentums bemisst sich zum dritten Mal wieder nach Opportunitätsgesichtspunkten. Es findet seine Grenze an der Erhaltung nicht des Bestehenden des Staatsvolkes, sondern an der Entstehung, an der Bestehung eines Staatsvolkes überhaupt. Die bedarfsgerechte Legitimierung der Staatsverfügung ist damit die letzte Kernaufgabe des staatlichen Erziehungs- und Informationswesens. Steuerautonomie, staatliche Handlungsautonomie und staatliches Generaleigentum an allen Staatsbürgern bedeuten willkürlichen Zwang. Willkürlicher Zwang aber bedeutet Verletzung des Selbsteigentums und jede Verletzung des Selbsteigentums ist illegitim, also irrational, aggressiv, lebensfeindlich und nicht universalisierbar. Die systematische Ausübung von willkürlichem Zwang ist aber das Wesen von Herrschaft. Zur sekundären operativen Legitimierung des primär illegitimen willkürlichen Zwanges werden und wurden verschiedene Konstruktionen bemüht. Die historisch aktuelle ist natürlich die demokratische mit vielfach erschlichenem Legitimationsbezug zur griechischen Antike. Hierbei wird die Trennung zwischen Herrschern und Beherrschten nicht mehr interpersonal gesehen, sondern potenziell in jede einzelne Person verlegt. Als Staatsagent darf und muss sie gemäß öffentlichem Recht das tun, was ihr als Bürger im Zivilrecht und im Strafrecht verboten ist. Diebstahl, Raub, Erpressung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Tötung. Diese allgemein moralisch als unerlaubt geltenden Tätigkeiten sind nun mal der Kern des öffentlichen Handelns. Die in Adelsgesellschaften gegebene Ungleichheit vor dem Recht wird in der Demokratie ersetzt durch die Gleichheit vor dem Unrecht. Dieses Unrecht besteht im Kern aus der Mehrheitsentscheidung über alle Aspekte einer Zwangsgemeinschaft von drei Menschen. Anders als bei der Abstimmung zweier Wölfe und eines Schafes über die nächste Mahlzeit sind allerdings Koalitionswechsel möglich. Diese verschaffen den Anschein der Legitimität, weil prinzipiell auch der Beraubte einmal Räuber sein darf. Wenn man einen Gradienten der Illegitimität staatlicher Herrschaft aufstellen wollte, so reicht der von der kleinteiligen, direktdemokratischen Schweiz zum Beispiel über die nationale repräsentative Demokratie, die ich täglich erleide, zu den supranationalen metarepräsentativen Einheiten, also die durch repräsentativ gewählte Regierungen bestimmten Staatenbunde, wie insbesondere die Europäische Union, bis zur Global Governance einer Weltregierung, an deren Legitimationsideologie derzeit noch gestrickt wird, bevorzugt natürlich mit klimaneutraler, grüner Biowolle. Punkt 5. Selbst wenn die Notwendigkeit von Herrschaft zum Funktionieren einer friedlichen Gesellschaft gegeben wäre, würde auch dieser Umstand nichts an der Illegitimität von Herrschaft ändern. Intersubjektiver Nutzenvergleich ist unzulässig, weil selbst Herrschaft. Als finale Legitimation für den Staat dient die Produktion sogenannter öffentlicher Güter, insbesondere Gerechtigkeit, Sicherheit, Wohlfahrt. Als Grund für die Unmöglichkeit der privaten Produktion derartiger öffentlicher Güter wird angegeben, erstens der Trittbrettfahrer sei auszuschließen, das sogenannte Leuchtturmdilemma. Zweitens, öffentliche Externalitäten entstehen bei privater Produktion. Historisch zeigt sich aber, dass der Charakter von Gütern von privat nach öffentlich oder auch wieder zurück sich wandeln kann. Beispiele, die Hülle und Fülle bei Bahn, Post, Straße, Sicherheitsdienste, Gesundheitswesen und was auch immer. Der auf die Produktion weniger öffentlicher Güter, nämlich Sicherheit und Gerechtigkeit beschränkte Staat, ist der Nachtwächterstaat, das Ideal des klassischen Liberalismus. Historisch sind aber alle Versuche gescheitert, den Staat per Verfassung auf diese Aufgaben zu beschränken. Grund dafür ist die Kompetenzkompetenz, also die Zuständigkeit für die Definition des eigenen Zuständigkeitsbereiches. Diese resultiert auch gegen das ausdrückliche Verbot in einer Verfassung, das Verbot einer Kompetenzausweitung, aus dem Rechtsmonopol des Staates in allen Streitfragen. Seine Agenten lösen im Rahmen der Rechtssetzung, Rechtsinterpretation und Rechtsanwendung, also Legislative, Judikative und Exekutive, alle möglichen Konflikte der Bürger, insbesondere auch die ihn selbst betreffenden Konflikte, die er damit risikoarm und auf Kosten der Konfliktgegner und unbeteiligter Dritter selbst verursachen kann, um sie zu einem beliebig späten Zeitpunkt, nicht immer, aber regelmäßig zu seinen eigenen Gunsten zu lösen. Die Wirkung der sogenannten Gewaltenteilung ist dabei konterkariert, sowohl durch das Bildungsmonopol wie auch durch die Hegemonialstellung am Arbeitsmarkt für Intellektuelle und Machtbestrebte, nicht zu vergessen, die per Steuermonopol gewährleistet ist. Intellektuelle werden hier verstanden als Interpreten, Designer und Konstrukteure gesellschaftlicher Wirklichkeit. Der Umstand, dass der Staat Richter in eigener Sache ist und gleichzeitig den Preis der zwangsweise angebotenen Güter selbst festlegen kann, führt zu tendenziell abnehmender Qualität und steigendem Preis dieser Güter. Vorher Güter minderer Qualität zu überhöhtem Preis monopolistisch anbieten bis aufzwingen kann, muss er zunächst in jedem Fall aber ein Ungut schaffen, eben die Steuer. Der Wert eines Gutes besteht aber ausschließlich in dem Maß an Einschränkungen von Freiheiten und Rechten, dass der Einzelne in einer jeweils konkreten Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt freiwillig bereit ist hinzunehmen, um Eigentum an einer Sache zu erwerben. Da aller Wert subjektiv und Situation zu Zeit gebunden ist, kann es schon begrifflich, also ohne die Berücksichtigung der Illegitimität einer zwangsweise erhobenen Steuer, keine interpersonale Nutzenoptimierung geben. Insbesondere ist der Nutzen zum Beispiel von direkter Umverteilung für die einen, die Mehrheitswähler, nicht mit dem Schaden für die anderen, die Minderheits- und auch die Nichtwähler, auftrennbar. Eine staatlich und insbesondere demokratisch organisierte Gesellschaft ist damit systematisch unfriedlich. Der letzte Punkt vor der Pause, Punkt 6, der Herrschaftszyklus vom Minimalstaat zum totalen Staat, zum Zusammenbruch und wieder zum neuen Minimalstaat. Sobald eine territorial definierte Struktur einen solchen Grad der Verfestigung erreicht hat, dass sie erfolgreich das Rechtsmonopol und also Herrschaft ausübt, handelt es sich um einen Staat. Dieser benötigt zur Ausübung seiner Herrschaft Mittel. Diese Mittel können vom Herrscher selbst aufgebracht werden, wie das in der griechischen Antike durchaus zunächst der Normalfall war. Wenn und solange die Beherrschten einen Nutzen der Herrschaft erkennen, können sie freiwillig zur anteiligen Mittelbereitstellung beitragen. Solange der Herrscher die Hegemonie und die Meinungsführerschaft nicht überbelastet, kann er die Mittelbereitstellung durch die Beherrschten auch erzwingen. Die erzwungenen Mittel kann er zur jeweils weiteren Ausdehnung seiner Macht und seines Einkommens wegentfremden. Je fester die Hegemonie sich etabliert, desto weiter kann der Herrscher seinen Aufgabenbereich ausdehnen, mit anderen Worten seinen Machtbereich erweitern. Nach Rechtsprechung und Rechtssetzung kommen mit der Rechtsdurchsetzung unmittelbare Zwangsmittel und bald auch deren Monopolisierung in die Reichweite des Herrschenden. Weiter geht es mit der Sicherheitsproduktion im Allgemeinen, einschließlich sogenannter vorsorgender Maßnahmen und Ausdehnung des Sicherheitsbegriffs auf die gesamte Lebensvorsorge, einschließlich Bildungsmonopol und zunehmender bis totaler Wirtschaftslenkung. Die Staatsagenten partizipieren an der Macht und an dem von Fremden erpressten oder erzwungenen Einkommen. Zur Sicherung der Herrschaft bedarf es der Loyalität der Agenten. Zur Sicherung der Loyalität und der Verbreitung der Machtbasis muss der Staatsdienst im materiellen und im immateriellen Sinn gegenüber der Teilnahme am Markt freiwillig getauschte Leistungen attraktiver sein. Die Summe der Nutzen wie Gehalt, Rente, Sicherheit, Macht, Reputation muss höher sein als bei vergleichbarer Leistungsdichte und Leistungshöhe am Markt. Dadurch entstehen einerseits das Beharrungsvermögen einmal entstandener Bürokratien sowie deren Eigendynamik und Kompetenzausweitung, Eigendynamik zur Kompetenzausweitung, zur Leistungsverschlechterung und Verteuerung. Andererseits wird dadurch der Enteignungsdruck auf die Marktteilnehmer und deren Verweigerungs- und Ausweichverhalten begünstigt und die wirtschaftliche Gesamtleistung einer Gesellschaft droht zu sinken. Zur Aufrechterhaltung des dynamischen Machtprozesses werden daher unsichtbare, indirekte Enteignungsinstrumente gesucht und gefunden. Diese haben sich vom Münzmonopol über die Münzverschlechterung kontinuierlich und über viele, viele Zwischenschritte bis zum heutigen System des völlig ungedeckten Papiergeldes entwickelt, mit Geldemissionen durch die Zentralbanken und kreditgeldschöpfenden Geschäftsbanken. Mit eben diesem aus dünner Luft geschaffenen Papiergeld können Intellektuelle zur Hegemoniesicherung und Herrschaftsunterstützung eingekauft werden, die den realen und putativen Empfängern von Hehlerware das sanfte Kissen des ruhigen Gewissens unterschieben. Die unheilige Dreifaltigkeit von Staat, Banken und Intellektuellen als Interpreten gesellschaftlicher Wirklichkeit schafft es in allerdings frappanter Weise, das prinzipiell doch sehr durchsichtige Betrugssystem von Herrschaft und Falschgeldmonopol zu vernebeln. Wenn aber die Enteignung auf breiter Front nicht länger durch technischen Fortschritt kompensiert und kaschiert werden kann, sorgen die objektiven Wirkungen der fortschreitenden Enteignung, zum Beispiel auf dem Weg der Hyperinflation, für eine krisenhafte Fehlfunktion des gesamten Waren- und Dienstleistungssektors, also der gesamten Gesellschaft. Und damit für einen Leidensdruck, der auch bei nicht sachgemäßer Analyse der Ursachen letztlich zum Zusammenbruch und zur evolutionären Abschaffung des gesamten bisherigen Regelungs- und Herrschaftssystems führen muss. Bei jetzt drastisch reduzierter Regelungsdichte und ohne den Annahmezwang für staatliches Falschgeld können sich Marktkräfte wieder freier entfalten. Sofern es gelingt, die friedliche Kooperation durch hinreichend schnelle Rechtssicherheit zu gewährleisten, folgt eine Phase der Prosperität und der Etablierung neuer Eliten. Wenn aber kein hinreichendes hegemoniales Bewusstsein von Selbsteigentum und der Möglichkeit der privatrechtlichen Organisation der Gesellschaft vorhanden ist, findet der Anspruch auf das territoriale Monopol der Rechtsprechung bald wieder breite Zustimmung. Der Zyklus beginnt unter anderen historischen Vorzeichen von neuem. Vielen Dank soweit.